Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Mein Name ist Maike Jegodka, Personalleiterin bei der WEDI GmbH in Emstetten. Und ihr hört den wunderbaren Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zu Folge 74 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mal wieder mit dem Thema Best of BAG. Ja, ein vorweihnachtliches Moin aus Hamburg.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ein ganz herzliches Moin aus Hamburg.
Vielen, vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Danken möchten wir auch David Vallelonga, der uns geschrieben hat: Ich bin seit mehreren Monaten großer Fan Ihres Podcasts. Vielen Dank dafür. Er ist immer sehr informativ und hilfreich. Da danken wir natürlich auch zurück. Und dann hat uns noch Aline Mainz geschrieben: Ich bin bereits großer Fan Ihres Podcasts. Mir helfen Ihre Folgen in meinem beruflichen Alltag und bei meiner aktuellen arbeitsrechtlichen Fortbildung. Ihre Fälle sind sehr interessant und unterhaltsam. Machen Sie weiter so. Ja, auch vielen Dank Ihnen, Frau Mainz, für diesen freundlichen Worte. Und ein ganz besonderer Dank geht heute an Maike Jegodka, die unsere Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. Heute, ganz kurz vor Weihnachten, haben wir ein tolles Geschenk für euch und für uns mitgebracht. Wir sind sehr froh und stolz, dass uns zum zweiten Mal eine Richterin vom Bundesarbeitsgericht ein Interview gegeben hat. Das erste Interview hat uns der Richter am Bundesarbeitsgericht Matthias Wasko in Folge 20 gegeben, und zwar zu der spannenden Frage: Beendet die Rente das Arbeitsverhältnis? Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Den Link stelle ich euch in die Folgenbeschreibung. Heute haben wir Eva Günther Greff für ein Interview gewinnen können. Frau Dr. Günther Greff hat in Kiel promoviert und ihr zweites Staatsexamen hat sie in Hamburg abgelegt. Zuerst hat sie als Rechtsanwältin gearbeitet und im Jahr 2001 wurde sie Richterin am Arbeitsgericht Hamburg. Im Jahr 2014 wechselte sie zum Landesarbeitsgericht Hamburg. Und seit November 2018 ist sie Richterin am Bundesarbeitsgericht. Erst im dritten Senat und seit Februar 2022 im zehnten Senat. Der zehnte Senat ist vor allem zuständig für Sonderzahlungen und Zuschläge. Ja, da kann ich nur sagen, herzlich willkommen, Frau Günther Greff, und vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, erst einmal guten Tag an alle und vielen Dank für die Vorstellung meiner Person sowie die Einladung zum heutigen Podcast. Für mich ist das eine neue Erfahrung. Ich habe zwar schon viele Podcasts gehört, aber selbst noch keinen miterstellt.
Ja, worum soll es heute gehen? Ihr wisst ja, dass wir euch unter der Überschrift Best of BAG immer wichtige Urteile des Bundesarbeitsgerichts vorstellen, die Auswirkungen der Urteile auf eure MitarbeiterInnen und eure Praxis mitteilen und natürlich euch auch Tipps geben, wie ihr mit den Urteilen umgehen könnt. In dieser Reihe geht es heute um Boni oder Prämien, die ihr zahlt, weil eure ArbeitnehmerInnen bestimmte Ziele erreicht haben. Als erstes müsst ihr hier zwei Situationen unterscheiden. Zum einen gibt es die Zielvereinbarung, zum anderen die Zielvorgabe. Bei der Zielvereinbarung, da legt ihr gemeinsam mit dem konkreten Arbeitnehmenden fest, welche Ziele er oder sie im laufenden Jahr erreichen soll. In aller Regel wird eine solche Vereinbarung dann von beiden Seiten unterschrieben. Ist allerdings auch eine digitale Einigung möglich, weil hier keine Schriftform vorgeschrieben ist. Wichtig ist nur, dass ihr die Vereinbarung so schließt, dass ihr später beweisen könnt, was ihr geregelt habt. Eine mündliche Vereinbarung ist also keine gute Idee. In der Vereinbarung wird dann noch geregelt, welchen Betrag ihr dem Arbeitnehmenden wann und bei welchem Zielerreichungsgrad zahlt. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch die Zielvorgabe. Dabei wird keine Vereinbarung geschlossen, sondern ihr als Arbeitgeber gebt die konkreten Ziele einseitig vor. Eine Einschränkung gibt es allerdings: die Ziele müssen erreichbar sein. Das Gesetz sagt dazu auch, die Ziele müssen billigem Ermessen entsprechen. Und der zweite Punkt, um den es häufig geht, ist, wann eine Zielvereinbarung oder eine Zielvorgabe spätestens geschlossen werden muss oder vorgegeben werden muss und was passiert, wenn es keine Vereinbarung oder keine Vorgabe gibt oder wenn sie zu spät geschlossen oder vorgegeben wurde. Genau das sind die Themen in den zwei Urteilen des Bundesarbeitsgerichtes, die wir euch heute vorstellen wollen. Starten wir mit der ersten Frage. Frau Günther Greff. Die Vereinbarung variabler Vergütungsbestandteile und deren Höhe, die sich ja an der Erreichung bestimmter Ziele orientieren, ist eine gängige Gestaltungsform moderner Arbeitsverträge. Dabei werden typischerweise jedes Jahr neue Ziele festgelegt. Was passiert aber nun, wenn es zu einer solchen Festlegung der aktuellen Ziele nicht kommt? Spielt es hierbei eine Rolle, ob die Ziele einseitig vom Arbeitgeber vorzugeben sind, also Zielvorgabe, oder ob die Ziele zwischen den Parteien hätten vereinbart werden müssen, also Zielvereinbarung?
Also erst einmal passiert salopp gesagt gar nichts. In Bewegung gerät eine solche Situation immer erst dann, wenn die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer, ich werde die weibliche Form im weiteren Verlauf unseres Gesprächs nutzen, Arbeitnehmer dürfen sich aber natürlich gern mit angesprochen fühlen. Also immer erst, wenn die Arbeitnehmerin die variable Vergütung verlangt. Oder sollten wir uns noch in der laufenden Zielperiode befinden, wenn die Arbeitnehmerin Ziele, von deren Erreichen die Höhe der variablen Vergütung abhängen, für das laufende Geschäftsjahr fordert, dann muss die Arbeitgeberin tätig werden. Typischerweise wird der variable Entgeltteil, den man auch häufig Bonus nennt, nach Ablauf eines Geschäfts- oder Kalenderjahres abgerechnet und gezahlt. Die Ziele sollten also idealerweise zu Beginn dieser Zielperiode feststehen. Dann entfalten sie ihre Anreiz- und Motivationswirkung, was Sinn und Zweck eines zielabhängigen Bonus ist. Befinden wir uns noch am Anfang der Zielperiode oder jedenfalls in der laufenden Zielperiode und gibt es noch keine Ziele für die Arbeitnehmerin, wird sie sich fragen, ob sie etwas tun muss und was sie tun muss. Hier macht es den ersten Unterschied, ob die Ziele zu vereinbaren oder einseitig von der Arbeitgeberin vorzugeben sind. Sind Ziele nach den vertraglichen oder betrieblichen Regelungen zu vereinbaren, ist zunächst zu beachten, dass es sich um eine Entgeltbestimmung handelt, also Teil der Hauptleistungspflicht ist, sodass vereinbarte Ziele keiner Inhaltskontrolle, aber einer Transparenzkontrolle unterliegen. Dazu sage ich gleich noch ganz kurz was. Außerdem folgt aus einer solchen Vereinbarung regelmäßig die Verpflichtung der Arbeitgeberin, mit der Arbeitnehmerin die in der jeweiligen Periode zu erreichenden Ziele zu verhandeln. Sie muss also nach einer auf den Zeitpunkt des Angebots bezogenen Prognose Ziele vorschlagen, die die Arbeitnehmerin dann in der Zielperiode erreichen kann. Andernfalls könnte sich die Arbeitgeberin ihrer Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung ja dadurch entziehen, dass sie zwar verhandelt, aber Ziele vorschlägt, die nicht erreichbar sind. Zudem obliegt es nach der Rechtsprechung des 10. Senats regelmäßig der Arbeitgeberin, die Initiative zum Abschluss einer Zielvereinbarung zu ergreifen und ein konkretes Angebot vorzulegen. Unterlässt sie dies, verletzt sie die aus der Vereinbarung der zielabhängigen Vergütung resultierende Verhandlungspflicht. Diese kann außerdem verletzt sein, wenn die Arbeitgeberin einer Aufforderung der Arbeitnehmerin nicht nachkommt, mit ihr eine Zielvereinbarung abzuschließen. Folge einer solchen Pflichtverletzung kann die Verpflichtung zur Zahlung eines Schadensersatzes nach Ablauf der Zielperiode ohne Vereinbarung neuer Ziele sein. Und zwar, ich nenne die Paragraphen jetzt einfach mal nach Paragraphen 280 Absatz 1, Absatz 3, Paragraph 283 Satz 1 und Paragraph 252 BGB. Zum Stichwort Transparenzkontrolle. Wichtig ist, dass für die Arbeitnehmerin erkennbar ist, welche Ziele vereinbart sind. Es muss also ausreichend transparent sein. Und das ergibt sich aus Paragraph 307 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 BGB. Da es sich um eine Zielvereinbarung handelt, ist die Arbeitgeberin zudem gehalten, es der Arbeitnehmerin zu ermöglichen, auf die Festlegung der Ziele Einfluss zu nehmen. Sie muss also tatsächlich bereit sein, die Ziele auszuhandeln und nicht nur ein Scheinangebot vorzugeben. Es dürfen also nicht nur nebensächliche Regelungen verhandelbar sein, sondern gerade der Kerninhalt des Vorschlags, also die Ziele selbst, die müssen ernsthaft zur Disposition gestellt werden. Wurde dann ein Angebot unterbreitet, so muss sich die Arbeitnehmerin hierzu verhalten, es also annehmen oder ein Gegenangebot unterbreiten bzw. Verhandlungen über das Angebot angehen. Legt die Arbeitgeberin kein Angebot vor, kann und sollte die Arbeitnehmerin, um dann selbst auf der sicheren Seite zu sein, die Arbeitgeberin zur Zielvereinbarung auffordern, wenn von der Arbeitgeberin kein Angebot erfolgt. Dabei kann sie bestenfalls auch selbst ein Angebot für eine Zielvereinbarung unterbreiten Und dass dieses Mitwirken der Arbeitnehmerin ist nämlich von Bedeutung für die Frage, ob und in welcher Höhe gegebenenfalls Schadensersatz verlangt werden kann, wenn es dann am Ende eben zu keiner Zielvereinbarung kommt. Ja, und im Auge zu behalten ist, dass Ziele regelmäßig für ein Jahr zu vereinbaren sind. Das sollte sinnvollerweise, wie schon gesagt, am Anfang der Zielperiode erfolgen. Gegebenenfalls enthält auch der Arbeitsvertrag oder eine betriebliche Regelung auch eine Bestimmung darüber, bis wann die Zielvereinbarung abgeschlossen sein soll. Sind Ziele vorzugeben, erfolgt dies durch die Arbeitgeberin durch die Ausübung ihres Direktionsrechts. Die Ziele müssen dann billigem Ermessen nach 315 BGB entsprechen. Sie müssen insbesondere erreichbar sein. Das ist auch gerichtlich überprüfbar. Ist billiges Ermessen nicht eingehalten, kann es bei entsprechender Klageerhebung nach § 315 Absatz 3 BGB zu einer Ersatzregelung durch die Arbeitsgerichte kommen. Sind keine Ziele vorgegeben, so war ja unsere Ausgangslage, kann die Arbeitnehmerin bei der Arbeitgeberin nachfragen, muss dies aber nicht. Es hat keine negativen Konsequenzen, sollte sie bei einer Zielvorgabe die Hände in den Schoß legen. Ein Mitverschulden ist bei einer Zielvorgabe, wenn es später um Schadensersatz geht, also ausgeschlossen. Kommt es mangels Zielvereinbarung oder Zielvorgabe zu keiner Zahlung durch die Arbeitgeberin zu dem sonst üblichen Zeitpunkt, wo man also den Bonus bekommt, wird sich die Arbeitnehmerin fragen, was denn mit ihrem Bonus ist, also sich vielleicht an die Vorgesetzte wenden oder direkt die Arbeitgeberin nach dem Bonus fragen. Womöglich wird die Arbeitgeberin die Zahlung ablehnen oder gar nicht reagieren. Und dann fragt sich die Arbeitnehmerin, wie sie an ihren Bonus gelangt. Sollte es wirksame Ausschlussklauseln geben, die also nach einer gewissen Zeit einen Anspruch verfallen lassen, ist zudem zügiges Handeln gefragt. In dieser Situation macht es dann auch einen Unterschied, ob die Ziele zu vereinbaren oder vorzugeben waren. In beiden Fällen kommt erstmal grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch in Betracht. Bei einer eigentlich zu treffenden Zielvereinbarung, die dann also mangels Angebots der Arbeitgeberin nicht zustande kommt oder auch, weil sie ihr Angebot nicht zur Disposition gestellt hat, tritt, was ich auch schon gesagt habe, nach Ablauf der Zielperiode dann an die Stelle des Verhandlungsanspruchs der Arbeitnehmerin ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung. Also es tritt Unmöglichkeit ein. Nach Ablauf der Zielperiode können ja Ziele nicht mehr festgelegt werden. Jedenfalls können sie ihre Anreiz- und Motivationsfunktion für die Vergangenheit nicht mehr erfüllen und wären somit völlig sinnlos, denn die Arbeit ist ja schon getan. Bei einer Zielvorgabe und von der Arbeitgeberin schuldhaft nicht vorgegebenen Ziele kommt ebenfalls ein Schadensersatzanspruch wegen Unmöglichkeit in Betracht. In beiden Fällen ist im Hinblick auf den Umfang des zu ersetzenden Schadens, der sich nach § 249 folgende BGB richtet, und nach § 252 BGB auch den entgangenen Gewinn umfasst, grundsätzlich davon auszugehen, dass die Arbeitnehmerin nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, so heißt es immer so schön, vereinbarte oder vorgegebene Ziele erreicht hätte. Ausgangspunkt für die Bemessung des Schadens ist daher der zugesagte Bonus. Liegt allerdings bei einer fehlenden Zielvereinbarung ein Mitverschulden der Arbeitnehmerin vor, muss dieses nach § 254 BGB berücksichtigt werden. Mitverschulden ist zum Beispiel gegeben, wenn die Arbeitnehmerin keine Verhandlungen über die Zielvereinbarung verlangt hatte oder sich auch völlig verweigert hat. Außerdem kann bei einer fehlenden Zielvereinbarung die Arbeitgeberin nach § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB nachweisen, dass sie es nicht zu vertreten hat, dass eine Zielvereinbarung nicht zustande gekommen ist. Ein solcher Entlastungsbeweis der Arbeitgeberin hängt dann natürlich von den Umständen des Einzelfalls ab und dürfte nicht so leicht zu führen sein. Verschuldet die Arbeitnehmerin allein, dass keine Zielvereinbarung zustande gekommen ist, zum Beispiel sie hat sich hartnäckig geweigert, über von der Arbeitgeberin vorgeschlagene realistische Ziele zu verhandeln, steht ihr kein Schadensersatzanspruch zu. Bei einer einseitigen Zielvorgabe, die nicht erfolgt ist, spielt das Mitverschulden, das hatte ich schon gesagt, keine Rolle. Also zusammengefasst heißt das, in beiden Fällen kommt ein Schadensersatzanspruch in Betracht, wenn also Ziele für eine Zielperiode nicht vereinbart oder vorgegeben wurden.
Ja, vielen Dank. Nach unserer Erfahrung kommt es oft zu Streit über den Bonus oder über die Höhe des Bonus, wenn das Arbeitsverhältnis gekündigt wurde. Frau Dr. Günther Greff hat ja schon das Thema Ausschlussfrist angesprochen und da können wir uns nur anschließen. Gerade bei Streit über den Bonus geht es typischerweise um richtig Geld und hier ist es aus Arbeitgebersicht sehr wichtig, dass der Arbeitsvertrag wirksame Ausschlussfristen enthält. Kernthemen sind hierbei, dass die Fristen nicht zu kurz sind, also nicht kürzer als 3 Monate, dass zur Geltendmachung des Anspruchs nur die Textform und nicht die Schriftform verlangt wird und dass bestimmte Ansprüche, zum Beispiel solche aus dem Mindestlohngesetz, vom Verfall ausgenommen werden. Und jetzt kommen wir zum ersten Fall des BAG, den wir euch vorstellen wollen. Und zwar ging es in der Entscheidung vom 3. Juli 2024 um eine Zielvereinbarung, bei der sich der Arbeitgeber vorbehalten hatte, die Ziele einseitig festzulegen. Und zwar dann, wenn eine Einigung über die Zielvereinbarung mit dem Arbeitnehmenden nicht gefunden werden konnte. Frau Günther Greff, was war in diesem Fall passiert und wie hat das Bundesarbeitsgericht diese Klausel beurteilt?
Ja, in diesem Fall vom 3. Juli 2024 lag eine Kombination aus Zielvereinbarung und Zielvorgabe vor. Zusammengefasst ging es um Folgendes. Gestritten wurde über Schadensersatz wegen einer entgangenen variablen Vergütung für das Jahr 2020. Der Kläger war bis zu seinem Ausscheiden Ende 2020 aufgrund einer Eigenkündigung seit dem 16. März 2020 bei der Beklagten tätig, also gar nicht so lang. Der Arbeitsvertrag sah die Zahlung einer jährlichen Tantieme in Höhe von bis zu 180.000 Euro brutto vor. Die für die Höhe der Tantieme maßgeblichen Ziele sollten Gegenstand einer jedes Jahr gesondert abzuschließenden Zielvereinbarung sein. Also Vereinbarung, keine Vorgabe. Und dann für den Fall, dass sich die Parteien nicht über die Ziele einigen, sollte es der Beklagten nach den vertraglichen Regelungen möglich sein, die Ziele nach billigem Ermessen vorzugeben. Hier taucht also die Möglichkeit einer Vorgabe der Ziele auf. Ab Juni 2020 kam es dann zu Unstimmigkeiten zwischen den Parteien. Und am 25. Juni forderte der Kläger die Beklagte auf, in Verhandlungen über eine Zielvereinbarung einzutreten. Die Beklagte forderte sodann den Kläger am 5.8. auf, bis zum 7.8. Ziele vorzuschlagen und hierauf hat der Kläger dann nicht reagiert. Mit weiterem Schreiben vom 13.8.2020 übermittelte die Beklagte dann dem Kläger einen Vorschlag mit der Bitte um Rückmeldung bis zum 19.8. Der Kläger übersandte dann an diesem Tag, also dem letzten Tag der Frist, einen abweichenden Entwurf einer Zielvereinbarung und mit Schreiben vom 26.8. lehnte die Beklagte diesen Gegenvorschlag ab und dann hat sie einseitig Ziele vorgegeben, die der Kläger bis zum 21. Dezember 2020 erreichen sollte. Ja, und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte die Beklagte dann keinen Bonus. Der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat in diesem Fall entschieden, dass der Kläger Anspruch auf Schadensersatz wegen des entgangenen Bonus für das Jahr 2020 hat. Die Paragraphenkette hatte ich ja schon bei Beantwortung der Frage 1 benannt. Die Beklagte, so der Senat, habe ihre arbeitsvertragliche Pflicht verletzt, mit dem Kläger eine Zielvereinbarung abzuschließen. Es sei nicht zulässig gewesen, die nicht zustande gekommene Zielvereinbarung durch eine einseitige Zielvorgabe zu ersetzen. Die insoweit im Arbeitsvertrag vorgesehene Klausel, die das ja eigentlich vorsieht, also das Recht der Beklagten, Ziele bei Scheitern einer Vereinbarung einseitig vorzugeben, hat der Inhaltskontrolle nach 305 folgende BGB nicht standgehalten. Diese Klausel benachteiligt nach Ansicht des Senats den Kläger nach § 307 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 BGB unangemessen. Zwar ist nach Auffassung des Senats eine Klausel, die dem Arbeitgeber ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB einräumt, also die Zielvorgabe, grundsätzlich zulässig. Hier lag aber die unangemessene Benachteiligung darin, dass die Klausel es der Arbeitgeberin als Verwenderin der AGB erlaube, ihren Gestaltungsspielraum bei der Festlegung der Ziele zulasten des Vertragspartners zu erweitern. Sie kann nämlich die Verhandlung über eine Zielvereinbarung grundlos verweigern oder abbrechen und der Arbeitnehmerin damit die vertraglich vorgesehene Möglichkeit zu nehmen, im Rahmen der vorrangig vorgesehenen Zielvereinbarung auf die Ziele Einfluss zu nehmen. Und das kann ja durchaus wichtig sein. Also sieht eine in einem Formular-Arbeitsvertrag enthaltene Klausel vor, dass die zu erreichenden Ziele vorrangig durch Vereinbarung und nur nachrangig durch einseitige Vorgaben der Arbeitgeberin festzulegen sind, benachteiligt diese Klausel die Arbeitnehmerin unangemessen und ist deshalb unwirksam. Der Punkt ist der, dass eine solche Klausel es eben der Arbeitgeberin einseitig ermöglicht, die arbeitsvertraglich vereinbarte Rangfolge von Zielvereinbarung und Zielvorgabe, also erst Vereinbarung, dann Zielvorgabe, zu unterlaufen ohne dass die Arbeitnehmerin die Möglichkeit hat, dies zu verhindern. Die Arbeitgeberin braucht denn nämlich nach der Klausel keinen Grund, die Verhandlung über den Abschluss einer Zielvereinbarung zu verweigern oder abzubrechen, um so dann einseitig die Ziele vorzugeben. So, und sowas verstößt dann eben gegen den Grundsatz, dass Verträge und die sich aus ihnen ergebenden Verpflichtungen für jede Seite bindend sind. Im Juristendeutsch heißt es dann so schön pacta sunt servanda. Ja, Rechtsfolge war dann der ersatzlose Wegfall der Klausel über die Zielvorgabe. Die übrigen vertraglichen Regelungen zum Abschluss der Zielvereinbarung blieben wirksam und waren zu beachten. Da die Beklagte ihre Pflicht, mit dem Kläger Verhandlungen über eine Zielvereinbarung zu führen und eine solche abzuschließen, schuldhaft verletzt hatte, war sie eben schadensersatzpflichtig. Ob eine solche Klausel die konkrete Gründe für die Zulässigkeit des Wechsels von Zielvereinbarung zur einseitigen Zielvorgabe benennt, wirksam ist, kann ich an dieser Stelle nicht beantworten. Das grundsätzliche Problem, dass die Arbeitnehmerin typisiert immer einem erheblichen Druck ausgesetzt ist, Zielvorstellungen der Arbeitgeberin zu akzeptieren, wenn ansonsten die Arbeitgeberin Ziele einseitig vorgeben kann, ist nämlich sicher auch bei Angabe konkreter Gründe für einen Abbruch von Verhandlungen über Bonusziele weiterhin gegeben. Letztlich bleibt es aber abzuwarten, ob ein solcher Fall mal beim Bundesarbeitsgericht ankommt. Und dann natürlich auch abhängig von den konkreten Einzelfallumständen ließe sich die Frage vielleicht beantworten oder müsste natürlich von dem jeweiligen maßgeblichen Senat dann beantwortet werden.
Ja, nicht nur, wenn für ein Jahr gar keine Ziele existieren. Auch wenn die Ziele erst sehr spät im laufenden Jahr festgelegt werden, kann dies zu Problemen führen. Wie lag denn der Sachverhalt bei der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 19. Februar 2025 und wie hat das Bundesarbeitsgericht hier entschieden?
Ja, richtig ist, dass zu spät festgelegte Ziele problematisch sind, auch wenn die Zielfestlegung noch irgendwann in der laufenden Zielperiode erfolgt. Also geklärt war durch die Rechtsprechung bereits, dass der verspätete Abschluss von einvernehmlichen Zielvereinbarungen zu Schadensersatzansprüchen der betroffenen Mitarbeiterin führen kann. Für einseitige Zielvorgaben war dies bislang unklar. Grundsätzlich können solche einseitigen Leistungsbestimmungen gemäß § 315 Absatz 3 BGB durch ein Urteil ersetzt werden, wenn die Arbeitgeberin sie eben nicht vornimmt, also keine Ziele vorgibt. Aber was ist denn, wenn das auch nicht mehr möglich ist und ab welchem Zeitpunkt ist das nicht mehr möglich? Dazu konnte sich der 10. Senat in dem von Ihnen genannten Fall äußern. Und der Sachverhalt in dieser Sache 10 AZR 57 aus 24 war wie folgt. Der Kläger war als Führungskraft bei der Beklagten tätig und hatte Anspruch auf eine variable Vergütung, die zu 70% von unternehmensbezogenen und zu 30% von individuellen Zielen abhing. Es gab auch eine Betriebsvereinbarung zur variablen Vergütung und danach musste die Zielvorgabe immer bis zum 1. März des maßgeblichen Jahres erfolgen. Individuelle Ziele waren nun für das maßgebliche Streitjahr überhaupt nicht festgelegt und Unternehmensziele wurden erst Mitte Oktober bekannt gegeben, also zu einem Zeitpunkt, als das Kalender und auch Geschäftsjahr bereits zu mehr als drei Vierteln abgelaufen war. Die Beklagte zahlte dem Kläger dann einen anteiligen Bonus aus, und zwar bezogen auf individuelle Ziele. Dabei legte sie einen Zielerreichungsgrad von 142% fest. Das war der durchschnittliche Zielerreichungsgrad der Führungskräfte in den vergangenen 3 Jahren. Für den Unternehmenszielanteil zahlte sie gar nichts. Mit der Begründung, diese seien nicht erreicht worden. Der Kläger verlangte den ihm seiner Meinung nach zustehenden restlichen Bonus als Schadensersatzanspruch für die verspätete Zielvorgabe der Unternehmensziele bzw. fehlende Vorgabe individueller Ziele. Die Beklagte war der Meinung, die Unternehmensziele rechtzeitig vorgegeben zu haben und zudem könne nicht davon ausgegangen werden, dass der Zielerreichungsgrad, der tatsächlich bei 0% lag, bei einer früheren Festlegung der Unternehmensziele höher ausgefallen wäre. Der Einfluss des Klägers auf die Unternehmensziele, so die Arbeitgeberin, sei nämlich sehr begrenzt. Ja, entschieden hat der Senat dann wie folgt: die Revision der Arbeitgeberin. Das Landesarbeitsgericht hatte dem Kläger den Schadensersatzanspruch zugesprochen, also abzüglich dessen, was die Beklagte natürlich gezahlt hatte. Wies der 10. Senat, also die Revision wies der 10. Senat des Bundesarbeitsgerichts zurück. dem Kläger stand nach Ansicht des Senats ein Schadensersatzanspruch statt der Leistung nach § 280 Absatz 1 und 3, § 283 Satz 1 und § 252 BGB zu. Die Arbeitgeberin konnte und musste die Ziele für die variable Vergütung hier nach den Regelungen in der Betriebsvereinbarung einseitig vorgeben. Bei der Zielvorgabe handelt es sich, das habe ich jetzt ja auch schon mehrfach erwähnt, um ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. Das heißt, diese müssen nach § 315 Absatz 1 BGB nach billigem Ermessen vorgegeben werden. Und diese vertragliche Nebenpflicht ist unter anderem dann verletzt, wenn die Arbeitgeberin die Ziele schuldhaft gar nicht oder verspätet festlegt. In dem Fall vom 19. Februar 2025 hatte die Arbeitgeberin ja individuelle Ziele gar nicht vorgegeben und die unternehmensbezogenen Ziele aus Sicht des Senats nicht zu dem in der Betriebsvereinbarung festgelegten Termin. Das war der 1. März des Jahres. Das war nun ganz eindeutig, dass das nicht eingehalten war. Und auch unabhängig von diesem Termin erfolgte die Zielvorgabe mit der Bekanntgabe Mitte Oktober nach Ansicht des Senats nicht rechtzeitig. Dabei ist in den Blick zu nehmen, dass eine nachträgliche Zielvorgabe nach § 275 Absatz 1 BGB unmöglich ist. Deshalb schied sowohl eine nachträgliche Leistungsbestimmung durch die Arbeitgeberin selbst aus, als auch, anders als die Arbeitgeberin meinte, durch gerichtliche Ersatzleistungsbestimmung nach § 315 Absatz 3 Satz 2 BGB. Nun mögen sich viele fragen, bis wann denn eine Zielvorgabe erfolgen bzw. nachgeholt werden kann. Ja, das bestimmt sich nach Ansicht des Senats nach Sinn und Zweck der Leistungsbestimmung und der Interessenlage der Parteien. Von Unmöglichkeit ist dann auszugehen, wenn eine Zielvorgabe ihre Motivations-, Anreiz- und Steuerungsfunktion nicht mehr erfüllen kann. Das ist jedenfalls und logischerweise immer dann der Fall, wenn die Zielperiode abgelaufen ist. Für die Vergangenheit kann ein später festgelegtes Ziel natürlich nicht mehr motivieren. Unmöglichkeit kann aber auch schon vor Ablauf der Zielperiode eintreten, also wenn erst ein Teil der Zielperiode verstrichen ist. Pauschal kann aber die Frage, ab wann denn nun Unmöglichkeit eintritt, nicht beantwortet werden. Also man kann jetzt keine bestimmte Deadline nennen. Vielmehr kommt es, wie so oft bei Jura, auf den Einzelfall an. Dass ein, sagen wir mal, kleiner Teil der Zielperiode bei Bekanntgabe der Ziele bereits verstrichen ist, ist in der Regel unschädlich, weil auch die Arbeitgeberin zu Beginn der Zielperiode oft noch nicht über alle notwendigen Informationen verfügt, um realistische Ziele vorgeben zu können. Dieser Zeitraum darf aber nicht zu lang sein. Grundsätzlich gilt, dass Unmöglichkeit eintritt, wenn so erhebliche Teile der Zielperiode abgelaufen sind, dass die Zielvorgabe ihre Funktion, also Anreiz, Motivation, Steuerung, nicht mehr erfüllen kann. Im entschiedenen Fall war im Oktober bei Bekanntgabe der Unternehmensziele bereits mehr als 3/4 der Zielperiode abgelaufen. Und dieser Zeitraum war eben dann so erheblich nach Ansicht des Senats, dass die Zielvorgabe am 15. Oktober ihre Funktion nicht mehr erfüllen konnte. Sie war quasi sinnentleert. Offen gelassen hat der Senat die Frage, ob das Verstreichenlassen der Frist in der Betriebsvereinbarung, wonach man ja bis zum 1. März des Jahres Ziele vorzugeben hatte, bereits zur Unmöglichkeit führte. Jedenfalls im Oktober war es zu spät. Der Senat hat zudem darauf hingewiesen, dass die Zielvorgabe eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung ist und konkret an die jeweilige Mitarbeiterin zu richten ist. Das nur so nebenbei als vielleicht nützliche Information. Ja, und ein Verschulden der Arbeitgeberin bezüglich der fehlenden bzw. verspäteten Zielvorgabe individueller und Unternehmensziele ist vom Senat ebenfalls bejaht worden. Die Arbeitgeberin hat die Verschuldensvermutung aus § 280 Absatz 1 Satz 2 BGB nicht widerlegt. Ein Mitverschulden des Klägers lag nicht vor, denn, das hatte ich auch schon erwähnt, bei Zielvorgaben bedarf es in der Regel keiner Mitwirkung der Arbeitnehmerin. Ja, so dass also ein Mitverschulden ausschied. Als Schaden zu ersetzen ist dann der entgangene Gewinn, also der Bonus. Die Arbeitnehmerin hat insoweit nur die Umstände darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, aus denen sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder den besonderen Umständen die Wahrscheinlichkeit der variablen Vergütung ergibt. Und insoweit ist grundsätzlich anzunehmen, dass die Arbeitnehmerin, also hier der Kläger, der natürlich ein Arbeitnehmer ist, die Ziele auch erreicht hätte. Die Arbeitgeberin ist dann gehalten, Umstände darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, die dagegen sprechen. Das hatte sie vorliegend bezogen auf die Unternehmensziele nicht getan. Insoweit war also anzunehmen, dass die Ziele erreicht worden wären. Dafür sprach hier auch, dass sie in den Jahren zuvor übererfüllt worden waren. Die Arbeitgeberin konnte nicht mit dem Argument durchdringen, eine frühere Bekanntgabe der Unternehmensziele hätte nichts geändert. Im Nachhinein kann in der Regel nämlich nicht überprüft werden, welche Ziele die Arbeitgeberin bei pflichtgemäßem Verhalten und damaligen Wissensstand vorgegeben hätte. Dass die verspätet vorgegebenen Unternehmensziele verfehlt wurden, war nicht relevant, weil diese keine Anreizwirkung mehr hatten. Hier ist vielleicht kurz anzumerken, dass es bei Unternehmenszielen denkbar ist, wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens, wie etwa konkrete Umsatzeinbußen oder Einschnitte durch Umstrukturierung oder Verkleinerung einzuwenden. Allerdings müssen diese Umstände unvorhersehbar gewesen sein. Also sobald sie bei der Festsetzung der Unternehmensziele erkennbar sind, sind sie auch bei der Zielfestlegung zu berücksichtigen. Will andererseits die Arbeitnehmerin einen weitergehenden Bonus wegen Zielübererfüllung haben, also sie hat mehr als, man sagt, sie hat, hätte mehr als 100% erreicht, das muss natürlich auch vereinbart sein, dass ich einen weitergehenden Bonus bekommen kann, hat sie dann die Umstände darzulegen, die dafür sprechen, dass die Ziele bei gewöhnlichem Verlauf der Dinge übertroffen worden wären. Hier hatte der Kläger bezogen auf die individuellen Ziele eine Zielerfüllung von 142% angesetzt, also eine Übererfüllung geltend gemacht. Hier entsprach das allerdings dem, wovon die Beklagte selbst ausgegangen war. Und die Beklagte hatte auch nicht dargelegt, dass mit einer geringeren Zielerreichung durch den Kläger zu rechnen gewesen wäre. Und diese 142% war auch der Wert, der von den Führungskräften im Durchschnitt in den letzten 3 Jahren erreicht worden war.
Ja, dann noch ein kurzer Hinweis für die Praxis aus unserer Sicht. Das Thema Zugang spielt im Arbeitsrecht, wie ihr wisst, eine sehr große Rolle. Bei der Kündigung kennt ihr das? Wenn ihr den Zugang einer Kündigung nicht beweisen könnt, kann der Kündigungsgrund noch so gut sein, das Arbeitsverhältnis wird aber trotzdem nicht beendet. Wenn es nicht um eine Kündigung geht, wird der Zugang leider oft vernachlässigt. Das kann sehr gefährlich sein, denn eine Abmahnung ist unwirksam, wenn der Arbeitnehmende behauptet, sie nicht bekommen zu haben und ihr den Zugang nicht beweisen könnt. Eine Kündigung wegen Verstoß gegen eine Arbeitsanweisung ist unwirksam, wenn der Arbeitnehmende behauptet, er kenne die Arbeitsanweisung nicht und ihr könnt den Zugang der Anweisung nicht beweisen. Und auch eine Zielvorgabe kann nicht wirken, wenn ihr hier den Zugang nicht beweisen könnt. Es ist also nicht nur wichtig, sich über den Inhalt einer Zielvorgabe Gedanken zu machen, genauso wichtig ist es, die Zielvorgabe dem Arbeitnehmenden so zukommen zu lassen, dass ihr den Zugang später, wenn ihr euch vor Gericht streitet, auch beweisen könnt. Kommen wir abschließend noch zu ein paar Ratschlägen, was ihr bei der Gestaltung und der Umsetzung von variabler Vergütung bzw. von Zielvorgaben und Zielvereinbarungen auf keinen Fall tun solltet, bzw. umgekehrt, wie sinnvollerweise vorgegangen werden sollte.
Und da haben wir zunächst mal einen relativ einfachen Ratschlag für euch. Keep it simple. Und nach dem, was wir gerade auch von Frau Dr. Günther Greff gehört haben, Zielvorgaben sind für euch als Arbeitgeber einfacher als Zielvereinbarungen. Sinnvoll hierbei ist häufig eine Kombination individueller Ziele mit kollektiven Unternehmenszielen. Hierbei solltet ihr immer darauf achten, dass klare und transparente Vorgaben von euch gegeben werden. Worauf ihr ebenfalls achten müsstet, ist ein verlässliches Fristenmanagement. Notiert euch in diesem Zusammenhang regelmäßig Vorfristen, um sinnvoll planen zu können, welche Zielvorgaben für die kommende Zielperiode sinnvoll und gleichzeitig motivierend sind. Dass diese Zielvorgaben natürlich dem Arbeitnehmenden nachweislich zugehen müssen, hat Alexander Scharf eben bereits erwähnt. Abschließend in diesem Zusammenhang nochmal der kurze Hinweis: Die Kombination einer Zielvereinbarungsregelung mit der Möglichkeit des Wechsels zu einer einseitigen Zielvorgabe, wenn eine solche Zielvereinbarung nicht zustande kommt, bleibt problematisch. Frau Dr. Günther Greff hatte zu Recht bei der Beantwortung der zweiten Frage darauf hingewiesen, dass selbst wenn konkrete Gründe für einen solchen Wechsel von der Zielvereinbarung zur Zielvorgabe in der Klausel genannt werden, trotzdem Risiken verbleiben. Insbesondere das Problem des Verhandlungsungleichgewichtes zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sei hier an dieser Stelle genannt. Und es wurde ja auch darauf hingewiesen, Arbeitnehmer können in einem solchen Zusammenhang gleichwohl einem bestimmten Druck ausgesetzt sein, Ziele zu akzeptieren. Vor diesem Hintergrund möchten wir euch an der Stelle tatsächlich raten, seid bitte hier nicht kreativ und lasst besser die Finger von solchen kombinierten Zielvereinbarungs- und Zielvorgabeklauseln.
Ja, an dieser Stelle möchten wir ganz, ganz herzlich Dank aussprechen, liebe Frau Dr. Günther Greff, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein Interview zu geben. Vielen, vielen Dank für die vielen interessanten Hinweise. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung zu Ihrem Podcast und hoffe, alle Zuhörer sind zufrieden und fanden die heutige Folge interessant und lehrreich. Somit bleibt mir nur, mich zu verabschieden und ich sage Tschüss.
Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch ebenso gut gefallen wie uns. Wir freuen uns über super Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter folgt und auch weiter empfehlt. Die nächste Folge, die könnt ihr am 5. Januar hören. Thema wird sein What's New 2026. Und darin stellen wir euch vor, was sich zum Jahreswechsel im Arbeitsrecht alles ändert und was das für euch bedeutet. Ja, bleibt nur noch, euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Bis dann. Tschüss.